vielleicht noch den letzten Vers von Kapitel 3 dazu. Da sagte sie, das ist Naomi, bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt. Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dorthin gesetzt. Und siehe, der Löser kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Da sagte er, komm herüber, setze dich hierher, du so und so. Und er kam herüber und setzte sich. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sagte, setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Und er sagte zu dem Löser, das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehörte, will Naomi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist, verkaufen. Da habe ich nun gedacht, ich will es deinem Ohr eröffnen und vorschlagen, erwerb es im Beisein derer, die hier sitzen, und im Beisein der Ältesten meines Volkes. Wenn du es lösen willst, löse. Wenn du es aber nicht lösen willst, dann teile es mit mir, damit ich es erkenne. Denn außer dir ist niemand zum Lösen da, und ich komme erst nach dir. Er sagte, ich will es lösen. Da sagte Boas, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naomis erwerbst, hast du auch die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen, erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. Da sagte der Löser, dann kann ich es für mich nicht lösen, sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm du für dich meine Lösungspflicht, denn ich kann wirklich nicht lösen. Früher nun galt in Israel für ein Loskaufverfahren oder für ein Tauschgeschäft, wenn man irgendeine Sache bestätigen wollte, dies. Der eine zog seinen Schuh aus und übergab ihn dem anderen. Und das galt als Bezeugung in Israel. Als nun der Löser zu Boas sagte, erwerb es dir, zog er seinen Schuh aus. Da sagte Boas zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Naomis hiermit alles erworben habe, was dem Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Somit habe ich mir auch Machlons Frau, Ruth, die Moabiterin, als Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. Damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird, aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Heimatortes. Ihr seid heute Zeugen. Und alles Volk, das im Tor war, und die Ältesten sagten, wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Und gewinne du ein Vermögen in Ephrata, und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. Und von den Nachkommen, die der Herr dir von dieser jungen Frau geben wird, soll dein Haus wie das Haus des Peres werden, den Tamar dem Juda geboren hat. So nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein. Und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel. Und er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Betreuerin bis hierhin. Wir haben ja gesehen, dass Ruth und Naomi zu Boas sind mit ihrer Not, mit ihrer letztlich die Tatsache, dass ihr Lebensunterhalt weggefallen ist, aber nicht nur das, dass auch der Name ihres Ehemannes, des Ehemannes von Naomi, bedroht war, dass er ausgelöscht wird, weil eben die Söhne beide tot waren. Und sie kommen jetzt zu Boas und sie bitten ihn, sie unter seinen Schutz zu nehmen. Und wir haben auch gesehen, dass Ruth dabei eigentlich bei dem Gott von Boas Zuflucht sucht. So wie Boas sagt, unter dessen Flügeln du Zuflucht gesucht hast. Und er meint unter Gottes Flügeln. Und wir haben auch gesehen, dass Boas immer wieder als Vorschattung auf Christus weist. Und wir können in Boas und seinem rettenden, seinem gnädigen und freundlichen Handeln viel von dem Handeln von Jesu und auch dem Handeln von Jesus auf unser Gebet hin sehen. Und jetzt kommt Kapitel 4 und ich habe mal eines der Themen rausgenommen, die hier in Kapitel 4 so ins Auge sticht. Und das ist die Aufrichtung des Namens Boas. Der Begriff Name kommt in diesem Abschnitt immer wieder vor. Vielleicht habt ihr ihn auch gehört. Mit der Zeit hört man ihn und hört es, wenn es laut gelesen wird. Und der Höhepunkt in diesem Kapitel ist auch das Lob von Gottes Namen und von Boas Namen. Also beide werden hier gelobt. In Vers 11 sagen diese versammelten Menschen, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beiden das Haus Israel gebaut haben, und gewinne du Vermögen in Ephrata, und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. Und dann in Vers 14, da sagten die Frauen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen, sein Name werde gerühmt in Israel. Also hier ist ein schönes Spiel von den Männern, die zu Boas sagen, Boas Name werde gerühmt, und die Frauen, die zu Naomi sagen, der Name des Herrn werde gerühmt. Und wir haben auch dann einen Kontrast im ganzen Kapitel zwischen Boas, der eben einen Namen gewinnt durch diese ganze Sache, und dem anderen Erlöser. Wie heißt nochmal der andere? Na, es gibt keinen Namen in dem Abschnitt, sondern wir lesen im Vers 1, du so und so. Ne? Also das heißt nicht, dass Boas ihn so und so genannt hat. Er kannte wahrscheinlich seinen Namen, bestimmt. Er war auch ein Verwandter von ihm. Aber der Erzähler nachher, im Rückblick, für ihn ist es nicht wichtig genug, diesen Namen zu erwähnen. Und ich glaube, er sagt es auch bewusst, um einen Kontrast zu setzen zwischen Boas, der einen Namen gewinnt, und diesem Erlöser, der seine Chance verpasst sozusagen, der eigentlich näher dran gewesen wäre, vielleicht ein Cousin oder sowas ähnliches, und Boas war etwas weiter verwandt mit Elimelech, der aber seinen Namen verliert und dessen Namen in Vergessenheit gerät. Und wir können auch mal überlegen, in unserem Leben, was bedeutet es, einen Namen zu haben? Einen Namen zu haben vor anderen Menschen und auch einen Namen vor Gott. Hast du einen Namen vor anderen und vor Gott? Namen ist oft verbunden mit Ehre zu haben oder ein gewisses Ansehen zu haben. Und ihr wisst, es ist ein großes Gut, ein großer Gewinn, einen guten Namen zu haben. Sprüche sagt, dass ein guter Name mehr wert ist als Reichtum. Und was wir hier sehen, ist, dass letztlich dieses Suchen von Naomi und Ruth, und wir könnten auch sagen, in dem Sinne auch unsere Gebete, unser Suchen nach Gottes Rettung zu diesem Ziel hingebracht wird, im Verlauf dieser Geschichte jetzt zur Verherrlichung des Namens von Boas, oder wir könnten sagen von Christus und von Gott dem Herrn. Und wenn wir mal darüber nachdenken, dann sagt ja Jesus das eigentlich auch. Er sagt, was ist das erste Anliegen im Gebet? Geheiligt werde dein Name. Also eigentlich ist das ja der Kern von Gebet, dass in allem und über allen Anliegen der Name Gottes und der Name Christi geheiligt werden. Und wir wollen heute die Frage noch stellen, und die sehen wir auch, wie der Text es beantwortet, die Frage, wann werden wir ein Anliegen dafür haben, dass Gottes Name geehrt wird? Und dass sein Name gerühmt wird in Bethlehem und in Israel und in der ganzen Welt. Viele Christen würden sagen, wir beten für Erlösung aus Nöten und dass Gottes Name verherrlicht wird. Und machen dann einen Punkt dahinter, und das ist gut, dass sie das wollen und sagen. Aber was uns dieses Kapitel aufzeigt, ist, dass die Verherrlichung Gottes, das Aufrichten des Namens Christi, damit einhergeht, dass unser Name aufgerichtet wird. Und dass uns Erhörung und Frieden und Freude zuteil wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Text. Wie geht Christus daran, seinen eigenen Namen über alle Namen zu setzen? durch ein liebevolles, gnädiges Wiederaufrichten unserer Namen. Und wir sehen das im Text, dass nicht nur Boas Namen hier aufgerichtet wird, sondern was ist sein Anliegen in dem Ganzen? Er sagt im Vers 8, dass der andere erlösen soll, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. Okay, der Erstorbene war Elimelech, ne, Sohn des Königs, so wie wir einmal Söhne des Königs waren, in Adam gefallen, ins Exil geschickt, Moabiter, mit sündigen Herzen. Und Christi Anliegen ist es, den Namen des Verstorbenen, den Namen Adams letztlich, in sich, in dem neuen Adam, wieder erstehen zu lassen. Und er sagt im Vers 10, somit habe ich mir auch Machlons Frau, Ruth, die Moabiterin, als Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. Und wieder diese Wiederholung, diese Betonung in dem Text. Worum geht es dem Boas? Damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Heimatortes. Das heißt, die Schrift sagt hier, dass wir motiviert werden dürfen, den Namen Gottes zu suchen, weil wir wissen werden, dass er unseren Namen sucht und unsere Ehre sucht. Und der wahre Glaube an Gott wird im Neuen Testament beschrieben mit den Worten, denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre, wir könnten sagen, und einen Namen und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Das heißt also, wir beten, weil wir überzeugt sind, dass Gott sich um unsere Ehre, um unseren Namen kümmern wird, wenn wir uns um seinen Namen kümmern. Und dass er unsere Schande, die Schande, sündiger Moabiter zu sein, in Ehre umdrehen wird durch die Vereinigung mit ihm, wenn wir nur ihn und seinen Namen heiligen wollen. Und weshalb haben wir so oft Lethargie im Gebet? Ich glaube, es ist oft, weil wir eben nicht glauben, dass wenn wir uns um seinen Namen kümmern, wenn wir für seinen Namen leben, er sich um unseren Namen, um unsere Versorgung, um unsere Rettung und um die Wiederherstellung unserer Ehre kümmern wird. Ich möchte hier noch eine Frage stellen zum Schluss, die das einfach nochmal so ein bisschen, also vielleicht kommt die Frage bei euch, ist es nicht eine Sünde, dann so zu Gott zu kommen und zu sagen, ich komme und kümmere mich um Gottes Ehre und suche sie im Gebet, weil er auch meine Ehre sehen wird und auf mich blicken wird. Ist es nicht Sünde, unsere eigene Ehre im Blick zu haben? Und eine sündhafte Ehrsucht wird sich immer darin zeigen, dass wir eine Ehrsucht außerhalb von Gottes Wegen und außerhalb und über Christus suchen. Sünde ist nicht das Suchen von Ehre, sondern das Suchen von eigener Ehre über der des Christus und neben der des Christus. Und damit auch dann ein Verhalten, was auf Kosten der Liebe zum Nächsten, der Bereitschaft ebenfalls für diese Zeit wie Christus Schande zu tragen und mit Christus zu leiden. Und wir sehen diese schöne Ehrsucht auch bei Boas, die bereit ist, sozusagen das Risiko aufzunehmen, sein eigenes Erbteil zu zerstören, indem er diese Moabiterin heiratet. Also dieser Boas, der glaubt Gott, dass er durch dieses äußerlich gesehene Risiko nicht seinen Namen verlieren wird, wenn er aus Liebe handelt und seine eigene Ehre zurückstellt. Also es ist etwas, was die Schrift immer wieder zeigt, dass es ein gesundes Wissen ist, dass Christus sich um uns kümmern wird, wenn wir uns um seine Ehre kümmern. Es ist eigentlich das, was die Schrift immer wieder flüstert, in jeder Geschichte flüstert sie, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Und es ist letztlich dieses Wissen, was mit Liebe und Dankbarkeit den erfüllt, für dessen Namen, also was uns mit Liebe und Dankbarkeit für den erfüllt, für dessen Namen wir beten. Und es ist dieses Wissen, was auch bewirkt, dass wir mit großer Sehnsucht beten können, geheiligt werde dein Name.